Hallo und willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge vom News Aktuell Podcast. Diesmal senden wir aus Frankfurt und mit wir meine ich mich und unseren heutigen Gast Michelle van der Veen. Hallo Michelle, schön, dass du da bist.
Hallo.
Die erste Begrüßung ist immer schon ganz wichtig, weil sonst sitzt man so awkward daneben, während anmoderiert wird, so wie Janina gerade. Deswegen hallo Janina, die wir dich aus Hamburg zugeschaltet haben.
Genau, diesmal sitze ich awkward daneben, aber in der Ferne.
Und wie war das für dich, das Erlebnis?
Ist okay.
Du bist virtuell. Ja, du kannst damit umgehen.
Genau.
Es gibt nämlich sehr viele Dinge, die man beim Podcasten beachten muss. Das habe ich gerade deswegen so auf dem Schirm, weil es wieder so eine kleine Sondersituation ist, in der wir hier gerade sind. Denn wir sind ungefähr 30 Minuten vor einem Podcast-Workshop, der hier gleich losgeht. Wir geben nämlich nicht nur Podcast-Informationen als Podcast raus, sondern auch in Form von Workshops. Wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, also selber mal einen Podcast machen wollt, dann checkt mal unsere Seite aus, newsaktuell.de/academy, und guckt euch unsere tollen Kurse an. Und dann könnt ihr vielleicht auch bald mit uns sitzen. Aber jetzt, genau, um zu zeigen, dass wir es auch können, nehmen wir jetzt auch mal einen Podcast auf und haben dich, Michelle, zu Besuch. Puh.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und auch schön, dass es in Frankfurt stattfinden darf.
Ja, war das für dich eine leichte Anreise?
Das war eine ganz schnelle Anreise, 20 Minuten.
Sehr gut.
Von Kita-Tür bis hierher.
So, okay, dann wollen wir auch langsam mal ins Thema einsteigen. Und zwar ist bei uns im Podcast so, dass wir immer erstmal unseren Gast so ein bisschen kennenlernen wollen. Ich habe bei dir auf LinkedIn gelesen, dass du ganz viel in Museumsumfeld gearbeitet hast, machst jetzt aber digitale Kommunikation. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz erzählen, wie du dazu kamst.
Ja, digitale Kommunikation habe ich eigentlich schon immer gemacht, bin dazu aber so ein bisschen zufällig gekommen. Ich habe tatsächlich mal ganz früher Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert und hatte so die Vorstellung, dass ich ins Museum gehe und Kuratorin werde, also Ausstellungen mache. Hab dann über ein Praktikum im Museum ein bisschen in Kommunikation reingeschnuppert und habe dann nach dem Praktikum dort eine Stelle angeboten bekommen, weil ich ja so ein junger Mensch war, als Studentin, ob ich nicht mal so Social-Media-Kanäle aufsetzen will fürs Museum. Das würde man ja jetzt so machen, so Social Media und so. Und dann habe ich gedacht, na ja, da hat man einen Fuß in der Tür, warum nicht? Auf Social bin ich und das ist irgendwie auch ganz cool. Und so ging das mal los mit der digitalen Kommunikation. Habe dann da mein ganzes Studium lang als Studentin gearbeitet und habe dann da auch direkt nach dem Studium meine erste Stelle gehabt und war dann erst im Museum und dann in einem Kunstverlag und habe da das komplette Marketing gemacht, aber auch mit Fokus auf digital. Genau, und bin dann in die Agentur gegangen.
Aber in der Agentur jetzt betreust du ja vermutlich nicht mehr nur reine Kunstkunden. Man merkt aber schon, dass dein Herz irgendwie für den Kunstbereich noch total schlägt, weil du ja auch einen eigenen Blog hast, wo es um digitale Projekte in Museen geht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auch, wobei ich es leider aus Zeitgründen heute nicht mehr so oft schaffe zu bloggen. Ich habe sogar auch noch einen zweiten Blog mit einer Freundin aus Hamburg zusammen, wo wir über Ausstellungen schreiben, sie gerade mehr als ich. Ja, mein Herz schlägt für die Kunst. Ich habe aber tatsächlich damals entschieden, dass, was digital angeht, ist die Branche schon eher langsam. Da ticken die Uhren noch anders. Und dann wollte ich einfach auch nochmal sehen, wie läuft das mit digitalen Unternehmen, wie kann ich auch größere Sachen bewegen, größere Kampagnen machen. Genau, und so kam dann die Idee, in eine Agentur zu gehen, weil ich gleichzeitig nicht so richtig wusste, in welche Branche ich eigentlich will und wo.
Darum gleich alle Branchen.
Genau, deshalb gleich alles. Und so fiel dann die Entscheidung für die Agentur.
Ich finde es eigentlich ganz spannend. Museen sind ja vor der großen Herausforderung, sich auch zu digitalisieren. Da gibt es auch mal ganz spannende und tolle Konzepte, aber es kommt nicht so wirklich überall flächendeckend an.
Genau, das ist natürlich immer bei öffentlichen Einrichtungen so ein Thema. Nicht nur bei Museen, sondern auch bei Bibliotheken zum Beispiel ist einfach, ja, aufgrund dessen, dass es oft staatliche Institutionen sind, sind die Abläufe einfach anders. Da kann nicht jemand kommen und sagen, wir wollen gerne ein Projekt machen. Und dann sagt der Chef, gut, dann machen wir das. Hier habt ihr den Topf. Sondern da ticken die Uhren und auch Abläufe einfach anders. Manchmal geht es über die Stadt, manchmal geht es über eine Stiftung. Manchmal muss man die Fördergelder überhaupt erstmal eintreiben und dann hat man irgendwie eine Projektstelle für 2 Jahre und dadurch geht das nicht immer so reibungslos, wie es schön wäre. Aber es gibt tolle Beispiele, gerade hier in Frankfurt, natürlich Städel und Schieren zum Beispiel, auch das Historische Museum, die machen wirklich fantastische digitale Projekte.
Mhm. Du bist ja jetzt in deiner aktuellen Position Head of Digital. Warum muss man heutzutage Head of Digital heißen? Ist, wenn man in einer Kommunikationsagentur arbeitet, das nicht eigentlich ein komplettes Selbstverständnis, dass sowieso alles digital gedacht werden muss?
Also, dass alles digital gedacht werden muss, sicherlich. Ich hoffe auch, wir kommen dahin, dass wir diese fancy Titles und so nicht mehr brauchen, weil wir alle total digital arbeiten, digital denken und digital sind. Aber aktuell in der Realität sind wir da, glaube ich, noch nicht. Egal ob in Agenturen oder Unternehmen, merken wir schon, macht es Sinn, dass man noch Experten hat für diese Themen, auch einfach um nochmal Gesichter zu haben, die auch beim Kunden dieses Thema repräsentieren können.
Ja klar, weil es natürlich auch noch ein Need ist bei vielen Unternehmen. Wir müssen diese Digitalisierung vorantreiben und es ist auch gut, wenn das irgendwo dran steht.
Genau. Das ist ja in Deutschland haben wir immer gerne Labels für alles. Deshalb brauchen wir es aktuell noch, aber ich denke, in schon ein paar Jahren wird es auch ganz anders aussehen.
Es klang gerade so, als wäre diese Welt der Museen und Verlage eben sehr behäbig und sehr komplizierte Strukturen, die da erstmal überwunden werden müssen. Und nun bist du aber in einer Agentur, die viel schneller arbeitet. War das für dich eine große Umstellung oder hat dir das Probleme bereitet am Anfang?
Nee, das war gar keine Umstellung.
Oder ein Befreiungsschlag, ja.
Also die Schlagzahl an Arbeit hat sich nicht verändert, auch im Museum, das soll nicht den falschen Eindruck erwecken, arbeitet man wahnsinnig viel, weil man ja auch viele Veranstaltungen hat, aber anders, genau. Für mich war, also ich fand es toll, ich habe in der Agentur schon auch gefunden, was ich gesucht habe, eine große Vielschichtigkeit, eine große Geschwindigkeit und eben eine unfassbare Vielfalt an Aufgaben und Projekten.
Wobei du damit ja aus einem Unternehmen kommst, in eine Agentur gegangen bist und dann ist ja immer die klassische Frage, schlägt dein Herz für eins von beiden, dass du irgendwie mit der Zeit merkst, du bist eher ein Unternehmenstyp oder eher ein Agenturtyp oder sagst du, das kann man bei dir gar nicht so sagen, dir gefallen beide Seiten und das hängt einfach auch immer ein bisschen von der aktuellen Lebensphase ab?
Ich glaube, das Letztere. Ich brauche vor allen Dingen die richtige Kultur, um mich wohlzufühlen und entfalten zu können und ich denke, die kann man sowohl in Unternehmen wie auch in Agenturen finden. Das muss halt irgendwie passen, Team und Aufgaben, wie ich arbeiten kann. Wir arbeiten zum Beispiel bei Grayling wahnsinnig flexibel, in Arbeitszeiten, in Orten. Das ist was ich wahnsinnig schätze. Das hatte ich natürlich so vorher auch nicht. Das finde ich zum Beispiel, ist eigentlich heutzutage auch so ein Muss.
Das ist auch so wirklich super wichtig. Also beim Suchen eines neuen Arbeitgebers vielleicht auch, dass man auf solche Dinge achtet, dass die einfach vorhanden sind, weil man eben, wenn man es einmal hat, ja auch nicht mehr zurück kann.
Genau.
Wenn man das Leben drumherum puzzelt, vielleicht gerade mit einem Kind oder so, und darauf angewiesen ist, dass die Arbeitszeiten flexibel sind, dass man von zu Hause arbeiten kann oder sonst was, dann ist es einfach ein Muss. Und das ist natürlich eine Agentur vielleicht als in einem Museum zum Beispiel. Genau, und da kommt es eben sowieso viel mehr, denke ich, oder was heißt viel mehr, mindestens gleich bedeutenden Inhalten darauf an, wie ist die Arbeit vor Ort tatsächlich, wie wird die Arbeit abgehalten, was den Job dann am Ende des Tages ausmacht.
Genau, und die Inhalte, du hast es gerade schon angesprochen, sind natürlich am Ende auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Ja. Also für mich ist schon auch sehr entscheidend, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ich könnte nie auf dem Amt sitzen zum Beispiel oder jeden Tag das Gleiche machen, das würde mich wahnsinnig machen.
Das denke ich auch. Wir verbringen ja so viel Zeit bei der Arbeit, ne, dass es wirklich Verschwendung wäre, wenn man diese nicht für sich selbst auch sinnstiftend nutzen würde. Das ist zumindest mein Credo. Ich versuche in meinem Job so viel Spaß wie möglich zu haben, weil ich einfach so viel Zeit da verbringe.
Ja, finde ich auch. Also eigentlich verbringen wir ja nirgendwo so viel Zeit wie im Büro.
Wobei, wenn wir noch einmal kurz in deinen Lebenslauf blicken, scheinst du wirklich sehr viel Zeit zu haben, denn du hast neben einem
da steht nicht viel drin, Michelle.
neben einem Job zuerst im Verlag als Head of Marketing und Social Media und dann schon im Wechsel zu Grayling hast du auch noch ein MBA gemacht. Witzigerweise den gleichen, den ich gemacht habe. Als ich fertig war, hast du gerade angefangen, wie ich von den Jahreszahlen her sehe, an der Quadriga in Berlin und hast, das fand ich ganz spannend, deine Masterthesis über Blockchain als Innovationstreiber geschrieben. Wie kamst du ausgerechnet auf Blockchain? Ich meine, klar, das hat ganz viel mit der digitalen Welt zu tun, aber es ist natürlich schon ein sehr spezielles Thema und dann hätte und da hätte ich eher gedacht, dass du vielleicht versuchst, weiterhin deiner Kunstleidenschaft nachzugehen und dir da ein Thema suchst. Anstattdessen hast du ein so sehr technisches Thema gesucht. Wie kam es dazu?
Auch das war teilweise Zufall, wobei ich dazu sagen muss, dass ich wahnsinnig technisch interessiert bin und auch bis fast ein bisschen nerdig manchmal. Also ich habe auch mal einfach, weil ich ja auch IT-Projekte steuere, so ein bisschen coden gelernt und so einfach, ich steige gerne in Themen ein. Und Blockchain ist natürlich ein Thema, was wahnsinnig spannend ist. Damit bin ich auch schon an der Uni in Berührung gekommen, lustigerweise. Habe es dann aber noch so ein bisschen als so ein, also tatsächlich selbst mir zu nerdige Ecke abgetan und mich nicht weiter mit beschäftigt. Und hatte im Studium aber einen Dozenten, den Christian Heinrich von der Quadriga, der jemanden gesucht hat, der sich damit mal auseinandersetzen will. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Ich finde es cool und würde mich wahnsinnig gerne mal damit auseinandersetzen. Und das ist eine große Chance, weil wann nimmt man sich sonst so viel Zeit, mal in ein Thema einzusteigen?
Ja, stimmt, wirklich tief in ein neues, komplexes Thema einzusteigen. Und ja, vielleicht etwas banale Frage, aber hat sich der Aufwand gelohnt? Hast du über Blockchain neue Dinge gelernt, wo du denkst, okay, das ist doch ein faszinierendes, wichtiges Gebiet und nicht nur irgendein abstraktes Nerd-Nischen-Thema?
Ja, total. Also einmal, weil ich durch meine Arbeit erst verstanden habe, dass es wirklich so eine Grundlagentechnologie ist, die zumindest das Potenzial hat, sowohl die digitale Welt als auch Zusammenarbeit, wie Unternehmen funktionieren, grundlegend auch zu verändern. Und fand es dann spannend, weil man kennt es ja so von Bitcoin und Finanzindustrie vor allen Dingen, zu gucken, was hat es eigentlich für ein Potenzial als Technologie für andere Branchen.
Kannst du das vielleicht für uns Laien kurz skizzieren? Denn für mich ist das nämlich noch so ein recht abstrakter Begriff. Ich versuche mich damit zu beschäftigen, aber ich sehe noch nicht, wo das wirklich, was für eine Auswirkung wird Blockchain wirklich konkret auf unsere Branche haben zum Beispiel. Kannst du da irgendwie was Konkretes, Greifbares
nennen? Also wo es schon relativ weit ist, sind so Themen zum Beispiel wie Urheberrecht. Es gibt schon erste Blockchain-basierte Plattformen, wo zum Beispiel Musiker ihre Musik einstellen können. Du quasi eine Lizenz erwirbst, die dann automatisch über die Blockchain abgewickelt und gespeichert wird. Man quasi keine Zwischenhändler in Anführungsstrichen oder also quasi die Musikindustrie an sich eigentlich nicht mehr braucht, was natürlich gerade für junge, aufstrebende Künstler oder auch Indie-Bands und so relativ attraktiv sein kann. Und es ist natürlich für dieses ganze Thema auch Datenspeicherung wahnsinnig interessant. Ich denke mal, eigentlich müssten die Deutschen die Blockchain lieben, weil es ist ja eigentlich die ultimative Akte, wenn man so will, in der alles gespeichert wird. Wenn man es richtig macht, so gut wie nicht manipulierbar. Das ist ja also eigentlich gemacht für uns in diesem Land.
Ja, plus auf der technischen Seite kannst du, glaube ich, auch die Rechenpower irgendwie auch erhöhen, weil man das dezentralisiert oder so. Ich bin mal gespannt, was da sich noch alles draus entwickelt. Das passt ganz gut zu einer Kategorie, die wir hier im Podcast haben. Die heißt In 5 Years.
In 5 Years.
Hat in 5 Jahren die Blockchain wirklich in unseren Arbeitsalltagen einen größeren Stellenwert, einen größeren Platz als heute?
Ich glaube ja. Ich denke aber auch, dass es für uns als Normalverbraucher noch nicht so bemerkbar sein wird. Es ist jetzt schon zum Beispiel in der Logistik ein Riesenthema. Der Hafen Rotterdam zum Beispiel hat die ganze Einfuhr und Ausfuhr auf Blockchain-Technologie umgestellt.
Naja, okay, das ist natürlich ein Statement für die Zukunft.
Genau, es ist dadurch viel schneller, spart wahnsinnig viel Geld. Und so gibt es zum Beispiel auch in der Lebensmittelindustrie schon einige Projekte dieser Art. Und ich glaube, das wird noch viel, viel mehr werden, ohne dass es halt uns gleich so auffällt. Aber deshalb klares Ja.
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass, du sprachst es auch gerade an, dass es gerade für Datenschutz oder diese ganzen datenrechtlichen Themen ein ganz großer Vorteil ist, dass aber die Rechtsprechung da natürlich auch erstmal mithalten kommen muss mit dieser Entwicklung. Und das dauert ja einfach oft so lange, dass eine entsprechende rechtliche Grundlage geschaffen wird, damit das alles dann so genutzt und ablaufen kann. Und ich glaube, wenn da dann irgendwann der Knoten platzt und die soweit sind, dann kann das auch relativ schnell wachsen und sich schnell verbreiten. Aber ich glaube, da haben wir einfach immer so ein bisschen so ein Time-Lag, weil hier immer alles sehr akkurat sein muss und alles irgendwie abgesichert sein muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass es daran einfach noch hapert.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, denke ich, für manche Anwendungen. Wobei, was jetzt die Implementierung zum Beispiel im B2B-Bereich oder so angeht, da sind Unternehmen ja erstmal frei, generell Technologien zum Beispiel für ihre Datenbanken und so einzusetzen, wie sie wollen, solange es datenschutzkonform ist. Und es gibt schon tatsächlich auch erste deutsche Anwaltskanzleien, die sich diesem Thema widmen. Also auch da bewegt sich was. was man jetzt vielleicht im Alltag noch nicht wahrnimmt.
Ja, wie du sagst, das ist ja auch eine Grundlagentechnik. Das heißt, die schafft Infrastrukturen für vielleicht Services oder Lösungen, die man dann gar nicht damit in Zusammenhang bringen würde, sondern es ist einfach eine Art dann der Daten, des Datentransports, der Datenwege und der Datenspeicherung.
Genau. Und im, genau, was eher auffallen wird, werden halt diese Dinge wie Urhebernachweise und so sein, die es teilweise auch schon gibt. Also Walmart zum Beispiel hat Riesenprojekte, wo man einzelne Lebensmittel zurückverfolgen kann, auch als Kunde. Über einen Blockchain-Tracking.
Also dann kann ich nachverfolgen über die Blockchain, wie, wo mein Essen herkommt.
Genau. Vom Erzeuger bis auf den Teller.
Wir sitzen nicht am gleichen Ort, deswegen quatschen wir uns rein. Nina, bitte, sag du deine Frage.
Ich wollte gerade sagen, dass das natürlich total in die aktuelle Zeit perfekt reinpasst, weil genau dafür haben ja viele mittlerweile ein Faible. Also zum einen grundsätzlich, was esse ich überhaupt und Nachhaltigkeit und so weiter, aber damit hat das ja ein explosionsartiges Interesse angenommen, dass jeder genau wissen will, woher da, oder jeder in Klammern, also viele sich stärker damit auseinandersetzen und stärker damit beschäftigen, genau.
Werden wir denn dann auch mit Bitcoin zahlen irgendwann nur noch oder ist das so eine Begleiterscheinung, die damit aber eigentlich gar nichts zu tun hat?
Also tatsächlich hat Bitcoin erstmal mit Blockchain nur so viel zu tun, dass es die Technologie nutzt als Grundlage. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann alternative Bezahlmethoden gibt. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es der Bitcoin sein wird tatsächlich.
Und ich glaube auch nicht, in Deutschland, beziehungsweise in Deutschland, das wird eines der letzten Länder sein. Das heißt doch immer so schön, die Deutschen lieben ihr Bargeld. Wenn ich mich daran erinnere, was für einen Aufstand es gab, hier in Hamburg gibt es mittlerweile ein Restaurant und ein Café, wo du nicht mehr mit Bargeld zahlen kannst. Die haben einen Shitstorm schlechthin am Anfang hinnehmen müssen. Leute, die das boykottieren, ist ganz extrem. Also gerade die Deutschen hängen an ihrem Bargeld. Und ich meine, das merkst du auch schon daran, in wie vielen Läden du immer noch nicht mit Apple Pay zahlen kannst. Oder wenn du an der Kasse mal guckst, mit Apple Pay zahlt fast niemand. Bei Edeka,
oder Google Pay oder Samsung Pay noch weniger.
Damit noch weniger. Bei Edeka zum Beispiel, ich habe jetzt so eine Edeka-App, die finde ich ganz cool. Ich zahle immer mit der App. Ich habe, egal bei welchem Edeka ich einkaufe, noch nie irgendjemand gesehen, der mit dieser App zahlt. Und in den USA ist das ja komplett was anderes, wenn ich da in Urlaub fahre. Da habe ich eigentlich gar kein Bargeld mehr in der Hand.
Ich glaube, da muss ich halt einen Anbieter durchsetzen, weil ich habe jetzt keinen Bock, mir noch die Edeka-App runterzuladen, um damit zu bezahlen, sondern ich will es halt alles über vielleicht eine native App, die ins Handy oder wo immer eingebacken ist, machen.
Ja, wobei das ja mit Apple Pay oder Samsung Pay dann oder so Google Pay wäre das ja grundsätzlich so, aber es ist ja trotzdem bei den Leuten noch nicht angekommen.
Ich habe kurz eine passende Anekdote dazu. Ich war nämlich vor ein paar Monaten bei einem Vortrag von einem PR-Spokesman-Person von Alibaba, diesem chinesischen Superkonzern, die alles machen wollen. Und der hat gesagt, dass die in Deutschland an ganz vielen Orten dieses Alipay schon providen, wo es teilweise noch kein Apple Pay oder kein Google Pay gibt, aber Alipay. Und zwar deswegen, weil deren chinesische Kunden auf diesen Luxus nicht verzichten wollen können oder die sind halt so darauf aus, das zu benutzen, dass es das dann auch hier geben muss, extra für diese Zielgruppen, die quasi aus dem Ausland herkommen, um zu bezahlen. Und da sieht man immer ganz gut, wo Deutschland da steht auf dem Wege hin zum digitalen Bezahlen.
Das geht hier in Frankfurt tatsächlich auch an diversen Orten, Alipay.
Ja, noch einen ganz kurzen Pitch. Wenn in Deutschland irgendwann die virtuelle Währung eingeführt wird, wird das der digitale Taler. Wir gehen zurück zum Taler, wir sind in Deutschland. Und der wird dann genannt der Digitaler. Ich sag's jetzt schon, der Digitaler wird die neue Währung.
Du solltest dir die Domain auf jeden Fall sichern.
Zeit für ein bisschen Werbung. Wer heute spart, hat morgen mehr Geld. Darum geht ihr am besten heute schon auf newsaktuell.de und gebt beim Buchen eurer nächsten OTS-Meldung den Rabattcode PODCAST25 ein. OTS ist unser PR-Tool zum Publishen von PR-Content in Form von Text, Video, Audio, was auch immer. Geht einfach auf newsaktuell.de und gebt beim Buchungsvorgang den Rabattcode PODCAST25 ein und spart 25% auf eure nächste Buchung. Das beinhaltet eine OTS inklusive Bild, inklusive Video, inklusive Native Ads und einer Verbreitung im ganzen Dachraum. Also am besten gleich zuschlagen mit dem Gutscheincode PODCAST25 auf newsaktuell.de. Und jetzt zurück zum Podcast. Viel Spaß weiterhin.
Michelle, du hattest es am Anfang schon angesprochen. Du warst schon immer irgendwie gefühlt auf Social Media aktiv und so kam es auch, dass du damals in der Studienzeit den Job im Museum angenommen hast, als sie gefragt haben, ob du da die Social-Media-Kanäle aufbauen möchtest. Das passt eigentlich ganz gut, weil du bist auch bei unserem Super Communication Land als Speaker mit dabei und dein Thema ist Pimp My Profile, erfolgreich auf LinkedIn. Magst du dazu ein bisschen sagen, wie du überhaupt für dich persönlich die Social-Media-Kanäle bespielst, welche Rolle das für dich spielt und was du auch glaubst, welche Rolle das grundsätzlich ja für eine Person in unserer Branche spielt, um sich dort zu präsentieren, um sich zu positionieren?
Ja, gerne. Ich freue mich natürlich auch schon. Ich freue mich auch riesig, dass mein Vortrag gewählt worden
ja,
ist.
Stimmt,
da rechnet man
ja
nicht so richtig mit, ja. Weil die Auswahl war ja doch groß.
War auch starke Konkurrenz dabei. Also da war keiner sicher
Fall.
Reinzukommen.
Das war eine beeindruckende Liste. Ja, Social Media habe ich früher, glaube ich, wie viele recht, also ja, für Vernetzung mit Freunden und so benutzt. Also Facebook kam ich hatte Facebook schon ein bisschen eher, bevor es in Deutschland groß wurde, weil ich Familie in Amerika habe. Dadurch war ich da relativ früh
dabei. Wann warst
dabei.
Du an Bord?
2005 oder 2006.
Ah, okay.
Also so kurz bevor es hier groß wurde.
Da war es auch noch eine ganz andere Anwendung, ne?
Ja, da konntest du noch so Tamagotchis auf deinem Profil pflegen und so Kram. Es war eine ganz andere Welt. Dadurch habe ich mich da immer wohl gefühlt und habe dann über die Arbeit im Museum relativ schnell gemerkt, dass es eben eine neue Öffentlichkeit gibt, die ein unglaubliches Potenzial hat für Kommunikation, weil ich Menschen erreiche, die ich sonst nicht erreichen kann. Und das finde ich ist bis heute so, auch wenn sich wahnsinnig viel verändert hat, gibt es bis heute Unternehmen und Organisationen unfassbare Chance an die Hand, die man nutzen muss, sollte. Und für einen persönlich gilt es natürlich genauso. Ich finde, es ist also eine unglaublich tolle Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, sich über Themen auszutauschen. Für mich war das damals so, dass ich auch relativ schnell angefangen habe, zum Beispiel auf Barcamps und so zu gehen im Kulturbereich, weil ich gemerkt habe, ich hier in meiner Blase, in meinem Museum, bin halt alleine. Ne? Ich mache hier alleine Social, natürlich im Austausch mit der Pressesprecherin und auch dem Direktor.
Geben?
Aber ich brauche irgendwie noch jemanden, der die gleichen Probleme hat wie ich. Zum Beispiel, wie nehme ich Menschen mit, wie begeistere ich jetzt zum Beispiel unser Aufbauteam dafür, dass ich da rumlaufe und Fotos mache und solche Sachen.
Das stimmt, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe.
Und habe dann auf den ersten Barcamps, wo ich war, gemerkt, da hatte ich noch keinen Twitter-Kanal, habe ich gemerkt, ey, ohne Twitter verpasse ich hier die komplette Metadiskussion. Und dann habe ich mir Twitter zugelegt und so bin ich da so ein bisschen reingewachsen und nutze das eigentlich bis heute genau so. Ich bleibe mit Menschen in Kontakt und diskutiere mit denen viel über Themen. Dann kam das Bloggen irgendwann dazu und so finde ich, ist es heute auch mit LinkedIn ist irgendwie halt ein neuer Kanal. Ich liebe LinkedIn sehr. Es ist neben Twitter mein Lieblingsnetzwerk tatsächlich mittlerweile. Und trotzdem finde ich die generelle Nutzbarkeit lässt sich immer darauf zurück runterfahren, dass man halt so mit Menschen ins Gespräch kommt und sich austauscht. Und für Kommunikatoren sollte das eigentlich, also ich bin immer verwundert, deshalb hatte ich auch dieses Thema vorgeschlagen, wie schlecht gepflegte Profile Kommunikatoren oft haben. Das ist ein bisschen wie Webseiten von Grafikern. Man nimmt sich für das eigene immer so wenig Zeit.
Mhm. Allein schon die Bilder, die man sich, also an dem Profilbild, finde ich, sieht man schon oft, dass das irgendwie 10 Jahre alt ist gefühlt. Welche Schwerpunkte legst du denn auf welchem Kanal? Also ich würde tippen, dass du jetzt nicht immer, wenn du eine Content-Idee hast, das komplett auf allen Kanälen gleich raushaust, sondern dass du sagst, gewisse Themen spielst du eher bei LinkedIn, vielleicht verlängerst du die mal über Twitter, aber was machst du dann bei Facebook und bei Instagram? Also kannst du so ein bisschen sagen oder hast vielleicht 1-2 Beispiele, so aus den letzten Tagen, was du wo gespielt hast?
Ja, also Facebook mache ich, also bin ich auch nur noch aus beruflichen Gründen, weil wir ja
diese Webseite pflegen müssen, ne?
Genau, Seiten pflegen. Ich habe immer noch recht engagierte Familienmitglieder älterer Generation, weswegen ich da auch bin. Und es ist so ein bisschen mein Eventkalender auch, weil ja trotz allem irgendwie jeder seine Termine da einstellt und die Funktion ja auch wahnsinnig gut funktioniert. Instagram mache ich gar nicht so viel, weil ich selber einen relativ hohen Anspruch an meine Bilder habe und dann immer denke, nee, das taugt da alles auch nicht für. Bin auch selber eher so ein Textmensch und nicht so ein visueller Konsument. Und auf Twitter ist es viel, ja, so Gedankenschnipsel, Kommentare zu News oder dass ich Artikel teile, die ich irgendwie lese und sehe und denke, das ist cool, das passt in die und die Blase von mir, die ich da habe. Oder mich da auch, bei Konferenzen ist es natürlich immer noch irgendwie das Tool schlechthin, dass man so die anderen Teilnehmer nochmal in so einen Austausch bekommt, Sessions mitbekommt, in denen man nicht drin sitzt, diese Dinge. Mhm. Und auf LinkedIn schreibe ich tatsächlich längere Beiträge und nehme mir auch immer vor, mehr zu bloggen über berufliche Themen, was mich so bewegt, was gerade so Trends sind.
Das wollte ich dich gerade fragen. Es gibt nämlich, ich weiß nicht, ob man es einen Trend nennen kann, aber auf jeden Fall ist es eine Entwicklung, die es halt gibt, dass viele Social-Media-Plattformen auch selbst ein bisschen Blogging-Plattformen werden. Man kann auf LinkedIn bloggen, man kann auf Xing bloggen. Ich habe jetzt sogar gelesen, dass Instagram sich langsam zur Blogging-Plattform entwickelt, insofern als dass früher die Bildunterschriften bei Instagram sehr, sehr kurz waren, nur aus Hashtags bestanden. Wenn man heute eine Bildunterschrift auf Instagram aufklappt, geht die teilweise über 3 DIN A4 Seiten gefühlt, weil dort dann ihre Blogbeiträge reintippen oder reinposten. Findest du das begrüßenswert oder findest du es doch besser, einen eigenen Blog zu haben, wo alles gesammelt wird? Oder wie machst du es? Vielleicht so gefragt.
Also ich komme ja leider nicht mehr so oft
zum Bloggen. Wie würdest du es machen?
War aber immer der Meinung, dass man sich auch mit wirklich großen Artikeln und Inhalten, in die man richtig viel Arbeit steckt, auch ein Stück weit unabhängig machen sollte von Plattformen.
Das ist ein sehr gutes Argument tatsächlich.
Es kann sein, dass auch wenn wir LinkedIn gerade alle lieben, vielleicht in 5 Jahren sind wir alle woanders. Dann ist es natürlich schade. Dann ist es vielleicht weg oder es wird vielleicht wird die Blogfunktion auch wieder erwarten abgeschafft. Das sind halt dann alles Dinge, die sich der eigenen Einflusssphäre entziehen.
Ja.
Und das fand ich immer doof. Deshalb hatte ich immer auch meinen eigenen Blog und habe die Inhalte dann so verteilt. Habe aber jetzt auch tatsächlich mal das Bloggen auf LinkedIn ausprobiert zu einem beruflichen Thema, weil es natürlich jetzt aus Algorithmus-Sicht mehr
besser
gepusht wird.
Ja. Genau, und so sollte man, finde ich, also das ist halt ein total zweischneidiges Schwert, weil das Argument, was du gesagt hast, das ist total nachvollziehbar. Man sollte mit seinem Content unabhängig von der Plattform sein, aber als Konsument geht es mir persönlich zumindest so, dass ich es cool finde, den Content dort zu haben, wo ich gerade bin. Ne? Also wenn ich gerade auf Twitter bin, ich finde es irgendwie ganz witzig, das macht ja Magdalena Rogel, dass sie Twitter als Podcast-Instrument zweckentfremdet und da irgendwelche Töne reinspricht oder Leute eben dann auf Instagram ihre Blogbeiträge reinposten. Das ist für mich als Konsument ganz cool, weil ich bin gerade da und kann das dann dort konsumieren, wenn ich jetzt gerade Lust drauf habe in dem Augenblick und muss nicht nochmal die Plattform wechseln. Aber ja, du hast mich gerade total überzeugt mit dem Argument, ja, man will ja nicht abhängig sein von den Plattformen und wie die gerade hypen oder nicht.
Genau, ich glaube, da muss man so einen Mittelweg finden und auch abwägen, was man will am Ende. Ne? Also was ist mein Ziel gerade?
Michelle, du hattest es angesprochen, dass du Familie in Amerika hast und gerade wenn man sagt, man will sich nicht unabhängig von einer Plattform machen, tendenziell ist die USA ja immer schon einen Tick weiter. Nutzt du deine familiären Kontakte, um von dort ein paar Trends abzusaugen und bist du zum Beispiel deshalb bei Reddit schon aktiv, was ja in den USA mega gehypt ist, in Deutschland glaube ich, wenn man sich so ein bisschen rumhört, haben das noch nicht so viele. Nutzt du das?
Also Reddit ist, glaube ich, wenn man digital macht, kennt man das schon länger. Ich habe auch tatsächlich Kolleginnen und so, die das total geil finden. Ich bin auch nie so richtig damit warm geworden, muss ich gestehen. Gehört auch so zu den Dingen, zu meinen App-Karteileichen.
Ich nutze das sehr, sehr viel. Bin da im 7 Years Club, also seit 7 Jahren da am Start. Und es ist für mich, also kurz zur Einordnung aus meiner Perspektive, nicht vergleichbar mit einem anderen sozialen Netzwerk. Das ist wirklich mehr eine Content-Aggregation-Plattform in meinen Augen als ein soziales Netzwerk. So, da geht es wirklich mehr darum, Content zu konsumieren, Content-Themen zu folgen, die einen interessieren. Und dann kann man in den Kommentaren darüber diskutieren. Aber es ist nicht so, dass man sich über ein Profil profilieren würde. Würde es dann eher vergleichen mit sowas wie, weiß ich nicht, Nachrichtenaggregatoren, die aber eben aus User-Generated Content bestehen.
Wobei das manche ja auch über Twitter sagen würden.
Das stimmt, ja, da hast du recht. Genau, aber da ist das Gute an Reddit natürlich, dass durch die Up- und Downvote-Funktionen das ein bisschen gesteuert werden kann und nicht jeder Hirni da in seine Bubble pusten kann.
Michelle, wir haben noch eine weitere Rubrik, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
Mein größter.
Fuck up. Was fällt dir als erstes ein, was mal so richtig bei dir schief gelaufen ist? Vielleicht gerade auch in der Kommunikation mit Social Media, kann auf deinem persönlichen Account sein, kann aber auch auf einen beruflichen Account sein, wo irgendwie, wo du sagst, okay, da hast du was rausgelernt und das ging definitiv in eine andere Richtung, als du gedacht hast.
Also wir hatten, das fällt mir immer, das ist heute tatsächlich eher eine unterhaltsame Anekdote. Damals hat das uns ganz schön auf Trab gehalten im Team. Wir haben damals im Museum mal so eine lokale Diskussion losgetreten auf unserer Facebook-Seite. Unabsichtlich, da ging es um eine Ausstellung lokaler Künstler und sagen wir mal, andere lokale Künstler haben sich zurückgesetzt gefühlt, weil sie nicht ausgewählt waren. Und dann hat eine Kollegin von mir im Affekt einen dieser Beschwerdebeiträge gelöscht und das ging dann richtig los.
Okay.
Und da ging es ziemlich hoch her, das hat uns so 2-3 Tage beschäftigt und damals habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel darüber gelernt, wie man mit seinen Followern umgehen sollte, wie man seine Community pflegt, was einfach auch Dealbreaker sind im Umgang miteinander, gerade als Organisation. Und daran hat sich, also an diesen Regeln des Community Management hat sich auch bis heute nichts geändert. Da sind die Leute ja eher noch sensibler geworden. Wie mit ihnen umgegangen wird.
Ja, das sind immer die besten Krisen, aus denen man dann was Konkretes lernt, was man dann weiterhin anwenden kann. Und tatsächlich ist es so, ne? Wie reagiert man auf schwierige Kommentare im Netz als Unternehmen? Darauf reagieren, es einfach stehen lassen, sich ums Löschen bemühen, was würdest du empfehlen?
Ich finde das, also Löschen finde ich ist wirklich nur für Dinge, die inhaltlich einfach gar nicht gehen. Also zum Beispiel rechtes Gedankengut, harte Beleidigungen anderer User und so, das finde ich, kann man guten Gewissens löschen und gegebenenfalls User auch bei nochmaligen Verstößen auch blocken von Seiten. Ich finde, so selbstbewusst dürfen Unternehmen sein. Und ansonsten finde ich, muss man sich aber generell Kommentaren und so stellen. Also gerade als Organisation, finde ich, muss man gerade konstruktive Kritik aushalten und damit auch positiv umgehen und sich das auch, und das auch für sich nutzen im Idealfall.
Und das kann ja auch, also man kann es ja oft umkehren und wenn man gut mit so etwas umgeht, total gute PR für sich schaffen. Das hat auch jüngst Otto irgendwie geschafft, weil die auf irgendeinen, ich glaube, es sind ein bisschen rechtsradikalen Tweet cool reagiert haben und dann wird das von diversen Branchenmedien aufgegriffen und weitererzählt sozusagen.
Ja, ich glaube, es ist also das, was auch vor Social Media schon gegolten hat. Gute Kommunikation wird immer honoriert von den Menschen und wenn sie das Gefühl haben und sehen, dass ein Unternehmen sich bemüht, Fehler einsieht, das auch offen kommuniziert, dann kann man am Ende eigentlich nur gewinnen.
Ich finde, da könnte man auch sehr viele Folgen drüber machen, weil das ist so ein schwieriges Thema, auch wie Unternehmen, also ne, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man als Privatperson sich auf diesem und jenen sozialen Medium verhält, aber dann gibt es natürlich die ganzen Unternehmensaccounts und wie sollten die sich da jetzt verhalten, ne? Weil da gibt es ja auch so viele wunderschöne Negativbeispiele, wie dann Unternehmen versuchen, weil die jetzt auf Facebook oder irgendwo so posten oder auf Twitter, dann sich auch der entsprechenden Lingo anzupassen und dann wirkt es einfach nicht mehr glaubwürdig, aber andererseits kann man da jetzt auch nicht anfangen, wie in der Pressemitteilung zu sprechen. Und das ist, glaube ich, ein richtig schmaler Grat, der leicht zu verlassen ist, sozusagen.
Das stimmt, wobei ich finde, Unternehmen müssen es halt in erster Linie ernst meinen und sich dann damit auseinandersetzen und dann ein Konzept entwickeln. Und dazu gehört natürlich ja auch immer, wie bei jeder Kommunikation, welche Tonalität wollen wir haben, welche Tonalität können wir auch überhaupt haben. Wir hatten das die Tage in der Agentur für einen Kunden, der jetzt auf was auf TikTok machen will, diskutiert, was kann der da eigentlich machen? Also was ist glaubhaft für dieses Unternehmen?
Ein Lip-Sync-Tanz aufnehmen.
Ne? Also wofür können die stehen auf so einer Plattform? Was nimmt man ihnen ab? Was ist glaubwürdig? Und was funktioniert auch für die Unternehmensvertreter? Womit fühlen die sich denn?
Also du meinst wirklich auch richtig festlegen, auf dem Kanal reden wir so, auf dem Kanal reden wir so und sich dann daran halten und dann ist es okay. Weil es kommt mir manchmal so ein bisschen awkward vor, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, auf Facebook sagt, da siezen wir, aber auf Twitter duzen wir oder andersrum oder so.
Ich finde Siezen im Netz überhaupt sehr awkward. Ja. Aber ich weiß, dass das bei manchen Unternehmen ist, wer duzen ein Dealbreaker intern. Finde ich auch, also ich habe noch nie irgendwo gearbeitet, wo man sich gesiezt hat, deshalb ist das für mich generell immer irgendwie seltsam.
Ja.
Aber damit steht und fällt es ja am Ende auch
oder
nicht.
Auf TikTok siezen, das ist eine gute Idee. Wir machen einen TikTok-Account und fangen an. So, liebe Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Dann ist es wieder ein bisschen
damit könntest du Aufmerksamkeit bekommen.
Genau.
Die Idee ist vielleicht gar nicht schlecht.
Vielleicht machen wir das. Das ist hier im Podcast entstanden.
Genau.
Checkt unseren Twitter-Account aus. Unter
auch richtig authentisch für News aktuell.
Genau. Wie ist denn deine, vielleicht noch kurz deine Einschätzung zu TikTok? Ist es, ich sage, es wird für Unternehmen keine so große Rolle spielen, wie alle tun. Was glaubst du?
Also ich glaube, aktuell bietet es Unternehmen auf jeden Fall die Chance, wahnsinnig aufzufallen, weil ja gerade alle sich noch ausprobieren. Das ist ja immer der Moment, wo man eine Kampagne noch richtig knallen lassen kann, weil sie einfach per se sehr viel Aufmerksamkeit erfährt. Und ich bin da, glaube ich, anderer Meinung, weil das Netzwerk so neu und anders ist und die jüngeren Leute so sehr begeistert, dass ich schon glaube, es wird einen Platz bekommen, irgendwo im Kommunikationsmix. Es wird sich halt so ein bisschen zeigen müssen, auch wo. Das werden jetzt auch die ganzen Kampagnen, die kommen, zeigen. Aber ich finde, da gab es jetzt auch schon ganz interessante Sachen. Also Huawei hat ja schon ganz früh zum Beispiel ganz coole Kampagnen da gemacht. Die Punica-Kampagne hat, glaube ich, jeder mitbekommen, der in der Kommunikation arbeitet. Also ich glaube, da drin steckt ein großes Potenzial, vor allen Dingen so Marken- und Brand-Kommunikation für jüngere Zielgruppen
zumal
zu machen.
Zumal Bewegtbild ja sowieso boomt und deshalb ist eine Plattform, die einfach diesem speziellen Format eine größere Aufmerksamkeit schenkt. Und ich glaube, allein deshalb ist es schon grundsätzlich attraktiv. Aber klar, dass sich da ein Unternehmen positioniert, die bisher sowieso grundsätzlich gar nichts mit Bewegtbild zu tun haben, da ist natürlich der Spagat und auch die Hürde viel zu hoch. Aber die Unternehmen, die eh schon solchen Content produzieren, warum nicht ausprobieren? Und deshalb denke ich auch, es hat Potenzial, ob es sich durchsetzt, ist wie immer, hängt manchmal auch
man
ein bisschen
weiß es
vom
nicht,
Zufall
ne?
ab. Genau, man weiß es nicht.
Vielleicht ist es so, na gut, also man weiß halt wirklich nicht. Man kann es im Nachhinein gut analysieren, aber im Vorfeld, ich habe das Gefühl, manchmal ist es so, ne, die ganzen jungen Leute stürzen sich eben als Pioniere auf irgendein neues Medium und dann ziehen irgendwann die Unternehmen und sowas nach, vertreiben dadurch diejenigen, die das groß gemacht haben, die gehen woanders hin und machen das dann wieder groß und dann verlieren die Unternehmen und sowas alles das Interesse an diesem Medium, gehen dann auch wieder weiter und dann kommen die Jungen aber wieder zurück zu dem Medium. So war es doch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei Snapchat, es war doch auch dann so ein, zwei Jahre lang so ein Überhype und dann haben sich alle drauf gestürzt, auch wir, ich sag mal, wir Erwachsenen, dann aber wieder weg und jetzt ist Snapchat wieder nur für die 14-Jährigen.
Wobei Snapchat hat halt einen Durchstoß dadurch bekommen, dass die Story-Features bei Instagram eingeführt wurden. Ansonsten wäre das, glaube ich, anders verlaufen.
Auf jeden Fall, aber es kann ja sein, dass Instagram jetzt auch ein TikTok-Feature macht. So, ne? Bestimmt werkeln die daran irgendwo. Irgendwo sitzt
also
einer.
Ich würde es nicht ausschließen, dass Facebook hart daran arbeitet. Wobei das, also dafür müssten sie ja die Plattform umbauen, wie sie funktioniert. Und dann wäre Instagram nicht mehr Instagram.
Naja, aber das hätte man ja vorher auch so denken können. Ne? Vorher gab es dann nur den Feed und dann kam die Story-Funktion dazu.
Aber dazu.
Genau. Und jetzt lass noch eine dritte Funktion dazu kommen, wo man, also im Grunde muss man ja nur den Entdecken-Bereich bei Instagram umbauen. Ne? Der ist jetzt ja als Kacheln und lass den einfach zum Durchswipen sein und schon hast du einen TikTok-eske Kopie. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich bin gespannt.
Wir werden es auf jeden Fall erleben.
Genau. Wir sind schon ganz schön am Rätseln, wie die Zukunft so aussehen wird. Und wir haben dich auch schon gefragt, wie die Zukunft von der Blockchain aussehen wird. Wir sind leider auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Wir haben nochmal kurz zum Abschluss die Frage, stehen denn bei dir noch irgendwelche spannenden Projekte an in nächster Zeit, die du schon mal verraten kannst? Was ist in deiner nächsten Zukunft so los?
Also in der ganz nahen Zukunft, nächste Woche, launchen wir eine große Social-Kampagne für einen unserer ganz großen Kunden. Die wird sehr, sehr cool.
Wir haben Ende Februar für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau, im März launchen wir eine große Social-Media-Kampagne, die sehr, sehr cool wird mit Instagram-Filtern und Promis und allem, was dazugehört für gute Social-Kampagnen. Und dann wird sich für mich dieses Jahr tatsächlich auch nochmal ein sehr großer beruflicher Change vollziehen. Ich werde auch, ihr habt es gesehen, mein Lebenslauf ist voll, auch nochmal was Neues ausprobieren. Ich werde der digitalen Kommunikation treu bleiben, aber ich werde
an einer neuen Stelle
ab Mitte des Jahres Konzernluft schnuppern.
Oh, zum Konzern geht's
genau,
dann.
Zum Konzern
ja noch nicht.
War ich noch nie, genau.
Ach krass, also ganz spannende neue Herausforderungen. Oh, dann würde ich total gerne vielleicht in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr nochmal mit dir einen Podcast machen, wie dann der Switch wieder war.
Das lässt sich bestimmt einrichten.
Und hier habt ihr es zuerst gehört, wenn es morgen bei Turi steht oder sowas. Nee, super spannend. Wir werden auf jeden Fall weiterverfolgen, was du so treibst. Kann man auf Social Media jetzt zum Glück recht leicht.
Ja, das stimmt.
Wir werden auf jeden Fall deine Social Media Kanäle auch in den Shownotes verlinken, liebe Zuhörer und Zuhörer. Da könnt ihr das alles finden. Vielen Dank, dass du heute da warst. Endlich haben wir uns mal gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass also man nimmt dich immer so wahr und du warst noch gar nicht bei uns im Podcast. Endlich hat es geklappt. Und dann freue ich mich auch schon auf deinen Vortrag beim Super Communication Land.
Ja, ich mich auch. Danke für die Einladung.
Vielen Dank, Michelle.
Und vielen Dank auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zum News Aktuell Podcast. Uns hört ihr in 1 bis 2 Wochen wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dann.